Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Digitale Kanzlei von Soldan. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Themen aktuell in großen Wirtschaftskanzleien auf der LegalTech-Agenda stehen. Mein Gast kann dazu einiges sagen. Er ist Johannes Jung, er ist LegalTech-Koordinator bei Bird & Bird. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, hier für unseren Podcast Digitale Kanzlei.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, gerne. Eigentlich starten wir bei uns beim Podcast auch immer so ein bisschen. Uns interessiert natürlich auch, wie ist so dein persönlicher Werdegang? Wie bist du da reingekommen? Wie sah dein Weg in die Rechtswelt aus? War Jura für dich von Anfang an klar, dass du das machst?
Also bei mir, ich habe ein bisschen außergewöhnlichen Werdegang, würde ich sagen. Ich fand Jura auch schon immer interessant, aber ich war auch schon immer sehr, sehr tech-affin. Und im Endeffekt habe ich angefangen, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen auf Maschinenbau studiert, war dann bei BMW eine Zeit lang. Und währenddessen habe ich irgendwie gemerkt, das Produkt Automobil, das erfüllt mich irgendwie nicht zu 100%. Und da war dann auch diese ganze Geschichte mit dem Dieselskandal. Und da habe ich mir eigentlich immer gedacht, es wäre doch total super, mal mit einem Anwalt zu sprechen, der einen Verbrennungsmotor versteht. Und dann durch auch einen Zufall, würde ich sagen, hat eine sehr gute Freundin von mir gesagt, hier, sie studiert jetzt nochmal Jura etc. Ich war gerade fertig mit meiner Bachelorarbeit und ja, habe geguckt. Und dann habe ich gesagt, komm, das machst du jetzt dann nochmal. Und währenddessen dann auch ein Startup gegründet, dann auch so Richtung Softwareentwicklung gegangen. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass ich mal ein Patentrechtler werde. Und so ist es gekommen. Und dann als Student habe ich bei Bird & Bird als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen. Und da war auch so gerade dieses Thema Legal Tech ist schon so, war da so am Hochploppen, sage ich jetzt mal. Da ging es eher mehr so um deterministische Entscheidungsbäume etc. Aber auch das, sage ich jetzt mal, fand ich auch schon immer sehr spannend. Dadurch, dass ich halt auch einfach diesen technischen Hintergrund habe. Und jetzt seit 2 Jahren bin ich quasi Vollzeit da für das ganze Thema Legal Tech und Innovation bei Bird & Bird.
Ja, super. Ja, das ist ja für dich dann wirklich, du hast einen komplett technischen Hintergrund und hast dann nochmal den Schwenk quasi zu Jura gemacht. Ist ja auch spannend. Du hattest im Grunde schon den technischen Job. Das ist natürlich nützlich, ne?
Ja, total, total. Und halt auch gerade in der jetzigen Zeit ist es natürlich hochinteressant, wenn wir immer mehr Technologien in den Prozessen drin sehen. Vorher war das noch ein bisschen schwieriger, das sage ich jetzt mal so zu vereinen, so wie mir das auch Spaß macht, weil ich bin halt natürlich auch so sehr innovationsgetrieben, würde ich sagen.
Ja, von den technischen Fähigkeiten und den juristischen Fähigkeiten und Denkweisen, was würdest du denn sagen, was hilft dir jetzt in der bisherigen Laufbahn am meisten?
Ich würde, also es ist natürlich immer eine Kombination. Es hilft mir natürlich extrem, wenn ich mit jemandem spreche und dann auch sein Fachgebiet verstehe oder weiß, was er spricht. Also wenn wir gerade über Automatisierung etc., man spricht dieselbe Sprache. Von der wirklichen Anwendung her wahrscheinlich das Prozessuale gerade. Also wie setze ich etwas um? Das geht schon alles sehr Richtung Ingenieurstätigkeiten, Prozessautomatisierung und da bringt einem das sehr, sehr viel.
Ja, das glaube ich. Ja, ich denke, Bird & Bird ist auf jeden Fall für unsere Hörer ein Begriff. Aber wie würdest du denn da jetzt deine aktuelle Tätigkeit beschreiben? Also womit beschäftigst du dich gerade ganz konkret im Alltag?
Also das ist auch eine schöne Sache an meiner Tätigkeit, dass es sehr, 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 sehr vielfältig ist und spielt letztendlich auch auf verschiedensten Metaebenen, kann man sagen. Also es geht wirklich von dem Strategischen. Also wir haben vor 2 Jahren angefangen, AI zu implementieren, Software uns angeguckt, das getestet etc. Also wie kriege ich letztendlich Technologie, AI im strengeren Sinne in die operativen Prozesse? Und das geht natürlich erstmal, also geht vom Management aus, also sehr, sehr high level, aber dann auch über den Anwalt, also den End-User, aber dann auch nochmal die Ebene tiefer, wenn wir jetzt über Produktisierung oder sowas sprechen, oder auf prozessualer Ebene. Also es ist super, super vielfältig und ja, macht Spaß.
Ja, ist das tatsächlich, dass du sagen würdest, das spielt heute bei so einer internationalen Großkanzlei, spielt Legal Tech wirklich eine richtig große Rolle?
Ja. Ja, also und jetzt gerade mehr denn je. Also vielleicht vor 2 Jahren oder so wurde das noch ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Also bei uns waren da schon sehr früh dabei, würde ich sagen, schon als Student. Also als ich noch als Student war, hatten wir schon einen Playground, wo wir mit ChatGPT 3 ein bisschen rumgespielt haben. Natürlich alles sicher. Aber jetzt gerade, wenn wir jetzt irgendwie sehen, was bei LinkedIn gerade passiert und die Adaption, wie schnell das geht, würde ich sagen, dass die Relevanz immer, immer größer wird dafür und auch immer mehr nachgefragt wird von den Anwälten, von Mandanten, vom Markt. Ja.
Das heißt, vor ein paar Jahren, ich denke mal, da hat man auch noch irgendwie klassische juristische Teams getroffen, die vielleicht eher skeptisch waren. Begegnet ihr sowas heute auch noch oder sind heute alle, sag ich mal, offen und neugierig auf das Thema?
Es gibt natürlich auch schon noch Menschen, die jetzt einfach nicht so den Bezug dazu haben. Niemand muss ja auch da jetzt so tief reingehen. Aber ich merke schon jetzt insbesondere, wenn man sich mal die letzten 2 Jahre anschaut, dass so die Akzeptanzkriterien immer, immer mehr werden und dass die Leute natürlich auch in einer gewissen Art und Weise egoistisch sind und ihre Arbeit sich verleichtern wollen, etc. Und dann jetzt auch natürlich das mitnehmen wollen und würde ich schon so sagen.
Und aus Mandantensicht, würdest du sagen, ist es auch, merkt der Mandant viel davon oder ich sag mal, wie sind die Auswirkungen auf die Mandantschaft?
Ist natürlich auch spürbar, wird natürlich auch, ich nehme mal an, in der ganzen Industrie gerade heiß diskutiert. Wir kriegen auch immer mehr Anfragen von Mandanten, wie macht ihr das, etc. Es gibt tatsächlich auch Mandate, wo, sage ich jetzt mal, wo es zwei Komponenten gibt von der Dienstleistung. Einmal eine juristische Dienstleistung, die klassische Beratungstätigkeit, aber das ist dann eigentlich auch sehr, sehr oft und das wird auch immer mehr, könnt ihr mir das in unsere Systeme implementieren, etc. Also dass da auch wirklich noch eine technische Komponente dabei ist und das wird abgefragt. Insbesondere gibt es natürlich auch einen gewissen Kostendruck. Und ja, jeder will es eigentlich haben, oder?
Verstehe. Ja, ist denn, wenn du so zurückblickst, hast du da jetzt so ein Projekt, also vielleicht auch eins, worüber du erzählen kannst oder eine Initiative, die ihr gemacht habt, auf die du jetzt besonders stolz bist, so auch aus technischer Sicht in der Umsetzung?
Ja, also was ich da nennen würde, das haben wir jetzt auch gerade bei LinkedIn publiziert, ist dieser ESG-Scanner, den wir gebaut haben. Und muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, um was es da geht und wie es zustande gekommen ist. Das ist aus dem Projekt entstanden. Und zwar hat der Mandant uns angefragt, ob wir uns mal die Texte von seinen Webseiten anschauen können. Und es kommt jetzt eine neue Regularie und da müssen natürlich Unternehmen compliant sein. Und da geht es insbesondere um die ganzen ESG-Aspekte und gewisse Keywords oder gewisse Satzphrasen oder Aussagen muss man sich halt genau angucken, dass man da im Einklang mit der Regularie steht. Man darf beispielsweise nicht einfach sagen, wir sind 100% sustainable oder sowas. Das stimmt halt eigentlich dann meistens dann doch wieder nicht. Und das haben wir uns angeschaut und das war aus dem IP, ein Partner, der kam dann auf mich zu und hat gesagt, da könnte man da, denke ich, vielleicht auch mal eine technische Lösung sich für bauen, weil im traditionellen System würde der Mandant, das würde niemals zahlen wollen, jetzt ein Anwalt tausende von Seiten, Internetseiten händisch durchzuschauen und dazu was zu machen. Das ist einfach nicht darstellbar. Und dann haben wir uns das angeguckt und ich habe gesagt, ja, das macht eigentlich Sinn. Und wir haben dann eigentlich auch so dieses ganze Thema Scraping, Information Gathering als strategische Methode und Skill identifiziert. Und da habe ich mich dann tatsächlich, wir hatten auch mit dem Startup so ein bisschen was damit gemacht, aber da stand ich eigentlich eher nur an der Seitenlinie. Da war ich noch nicht wirklich der Techie und ich habe mich da jetzt sehr, sehr stark reingearbeitet. Und es ist eigentlich ein super interessantes Produkt. Es funktioniert eigentlich recht einfach. Man scrapt automatisiert die Webseite und dann haben wir verschiedene Algorithmen, Pipelines, die Voraussetzungen von der Regularie abbilden und können dann so sehr, sehr schnell identifizieren, wo sind die problematischen Aussagen und dann dadurch auch sehr, sehr viel effizienter das Ganze abarbeiten. Und das muss man sich, wenn man das nochmal so auf die generelle Tätigkeit vom Anwalt, was macht ein Anwalt eigentlich? Also ich meine, natürlich ist immer eine haftungsrechtliche Komponente dabei, aber es ist natürlich auch sehr, 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 sehr viel Information Gathering und Information Processing sozusagen. Und das kann man jetzt oder ist damit zum Beispiel ein Teilaspekt, würde ich sagen, durchaus verfügbarer geworden.
Ja, stelle ich mir auch so vor. Vermutlich haben früher die Leute sich die Webseiten ausgedruckt und haben sich mit einem Bleistift und einem Textmarker hingesetzt und haben das Ganze von oben nach unten aufgrund der Kriterien durchgeguckt. Und ihr habt das jetzt sozusagen in eine Lösung gebaut, die dann auch wahrscheinlich semantisch das Ganze so analysiert, dass ihr halt sieht, oh, da sind problematische Formulierungen. Vielleicht nochmal zur Ergänzung, das ist, da geht es eben um, das ist ja jetzt aus dem Kontext schon klar geworden, aber um Äußerungen auf Webseiten zur Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ISG, ist sozusagen, wofür steht die Abkürzung?
Environmental, Government, Social.
Ah, ISG, also ESG eigentlich, ne? Ist es dann?
Genau.
Ja. Mhm. Ja, klasse. Das ist natürlich ein spannendes Projekt und auf jeden Fall, denke ich, ein sinnvoller auch KI-Einsatz, der an der Stelle stattfindet, ne?
Ja, total, total. Und auch nochmal zu deiner Frage, also wie machen wir das? Also ganz im Detail kann ich es jetzt natürlich nicht sagen, aber wir benutzen da mehrere, also wir haben mehrere Pipelines, wir benutzen AI, wir benutzen aber auch deterministische Keywords und holen uns so eigentlich aus beiden Welten, würde ich sagen, das Beste raus.
Ja, spannend. Das klingt natürlich klasse. Also würdest du sagen, dass sich der Einsatz von KI oder sagen wir mal so, welchen Stellenwert hat KI tatsächlich in Kanzleien in den letzten Jahren genommen? Oder bist du sozusagen schon eingestiegen, als das Ganze schon richtig am Fliegen war? Oder hast du noch so, sag ich mal, den Abflug mitbekommen?
Nein, also ich würde sagen, als ich gekommen bin, war das wirklich... war das ein Nischenprodukt. Es gab ein paar Leute, die sich damit auch, weil sie privat möglicherweise sich damit beschäftigen. Bei uns muss man auch sagen, dadurch, dass wir sehr, sehr tech-affin sind, was auch die Beratungstätigkeit angeht, sind dementsprechend auch unsere Anwälte keine Angst vor Technologie und sind da sehr, sehr schnell für zu begeistern. Und als ich angefangen habe, also ich meine, wir haben dann erstmal angefangen, uns die KI-Plattformen anzuschauen. Wir haben die alle vor 2 Jahren ungefähr müsste es mittlerweile her sein, haben wir damit angefangen. Das war direkt im ersten Monat, haben wir uns Harvey angeguckt, wir haben uns Legora angeguckt, wir haben uns noch einige andere angeguckt. Und ich, als ich mit Legora gesprochen habe, ich glaube, da waren das 5, 6 Leute in Schweden. Und jetzt sind die irgendwie, ich glaube, bei fast 2 Milliarden bewertet, über 300 Leute. Und das war wirklich ein sehr, sehr... auch nicht unbedingt super schneller Prozess jetzt dieses Onboarding. Also wir haben da einen sehr, sehr kontrollierten Rollout gemacht. Das war auch am Anfang. Erstmal muss man gucken, was für Use Cases kann man überhaupt umsetzen etc. Und das haben wir dann, ich glaube, 7 Monate tatsächlich getestet und haben immer mehr User auf die Plattform geholt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Userzahlen einfach wirklich durch die Decke gegangen sind, also wir nutzen unser volles Kontingent aus. Bei uns hat auch jeder Zugriff auf Legora und bei einer Großkanzlei unserer Größe ist das schon einiges. Und ich sehe auch die Nutzung und das wird eigentlich immer, immer mehr.
Mhm, verstehe. Ja, es sind ja insgesamt, ne, auch andere Bereiche. Also wenn du jetzt mal von eurem Due Diligence-Projekt beziehungsweise wenn du euer Compliance-Projekt mal von absiehst und so Sachen wie Wissensmanagement, Recherche, das ist ja dann Legora, beziehungsweise nutzt ihr da noch andere Tools oder habt ihr eigene Lösungen dazu noch entwickelt, die man so aus dem Bereich Recherche, Wissensmanagement zuordnen könnte?
Also natürlich haben wir auch unser DMS, aber ob man das jetzt dann wirklich... so beschreiben könnte, würde ich mal ein Fragezeichen dran hängen. Man muss schon sagen, dass gerade jetzt Legora, letztendlich sind das General Purpose Tools und die werden schon zum allergrößten Teil genau dafür auch benutzt.
Wenn du dir die KI-Lösung anguckst, hast du das Gefühl, dass man das an irgendeiner Stelle im juristischen Kontext vielleicht im Moment auch überschätzt?
Wie meinst du genau überschätzt? Also was jetzt die Anwendungsmöglichkeiten angeht?
Genau, also wird es letztlich aus deiner Sicht im Moment sinnvoll, realistisch genutzt oder gibt es vielleicht auch übersteigerte Erwartungen an den KI-Einsatz jetzt auch unter der Anwaltschaft?
Das muss man möglicherweise auf 2 Ebenen beantworten, die Frage. Also vom Individuum sehe ich schon auch noch hier und da mal, dass jemand sagt, oh, die KI und da muss ich jetzt nur 2, 3 Mal drücken und dann habe ich das perfekte Ergebnis. Das ist einfach nicht richtig und das funktioniert meistens nicht. Aber wenn man sich jetzt mal so im Generellen das Big Picture sieht, gerade was jetzt auch, ich glaube, am Freitag oder sowas hat Claude oder Anthropic Legal Skills in Claude eingebaut. Und ich mache auch sehr, sehr viel jetzt gerade auch wie dieses ESG-Tool, dass ich mir gucke, wie kann man Technologien mit KI, wie kann man das alles zusammenbringen, auch in der Wertschöpfung, in vielleicht neuen Produkten. Und da würde ich sogar fast sagen, es wird unterschätzt, das Potenzial, was da noch da ist. Und wenn man sich halt auch anschaut aktuell, wie schnell alles geht, also wie die technologische Entwicklung ist. Ich glaube, vor einem Jahr oder sowas hat der CEO von Nvidia gesagt, wir skalieren gerade mit Moore's Law mal 2. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was diese Modelle mittlerweile, wie viel besser die geworden sind, dann würde ich sagen, ja, das ist so und es wird sau schnell gehen. Also was sich jetzt in den letzten 3 Monaten passiert ist, das fühlt sich eigentlich an wie vorher, wenn man um Tech gesprochen hat, wie Jahre.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Beschleunigung ist ja da immens. Jetzt gibt es vielleicht auch nicht mehr ganz so viele, aber es gibt sie ganz bestimmt auch noch in der juristischen Schar. Die haben wir auch bestimmt noch unter unseren Hörern, die sagen, naja, das ist alles ganz super, aber Verlässlichkeit, Haftung, Transparenz, es gibt noch so viele große Fragezeichen. Was heißt das bei euch? Also wenn man mal mit den drei Stichworten da jongliert, wie würdest du das bewerten? Fangen wir mal mit der Verlässlichkeit an.
Das zwei Sachen. Also wie gesagt, die Systeme werden immer, immer besser. Das heißt, so dieses ganze Halluzinationen, was noch vor 1,5 Jahren mal ein Riesenthema wäre, auch gerade jetzt durch das Aufkommen von den Reasoning-Modellen, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall besser geworden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und das ist auch bei uns ganz, ganz wichtig, dass with great power comes great responsibility, kann man sagen. Am Ende vom Tag ist der Mensch derjenige, der das als wie ein Assistenten verwenden soll. Und natürlich haben wir immer unsere Qualitätsmechanismen. Und man darf einfach auch als Anwalt nichts Ungelesenes rausschicken an Mandanten, was oder überhaupt verwenden, was einfach nur von der KI produziert ist. Dann ist dann natürlich auch noch die Frage auch, wie geht der User damit um? Wie gut ist er im Umgang mit KI? Also jetzt zum Beispiel dieses ganze Thema Kontextmanagement. Also gebe ich der KI eine präzise Anweisung, einen Prompt, die richtigen Dokumente mit, etc. Wie gut bin ich da? Das hat einfach viel eine riesige Auswirkung auf die Qualität des Outputs, würde ich sagen.
Na gut, das sind dann auch moderne Skills, ne, die man dann heute dazu braucht. Aber im Großen und Ganzen, ob man sich jetzt früher Gutachten vorbereiten hat lassen von vielleicht einem Einser-Referendar, da hätte man ja auch gut dran getan, nochmal drüber zu lesen, ne? Egal.
Guter Punkt. Also Menschen machen auch Fehler. Total richtig. Und man muss es am Endeffekt, wenn man für was verantwortlich ist, muss man es kontrollieren.
Absolut. Ja, ich sag mal, Thema Haftung würde ich mal übersprengen, aber sowas zur Transparenz liest man ja auch immer noch viel. Und wir haben ja gerade bei den großen Modellen ist das ja häufig auch noch ein großes Fragezeichen, was ist da eigentlich verwendet worden, um die ganzen Modelle vernünftig zu trainieren und dahin zu bringen, wo sie jetzt sind. Und letztlich guckt da ja keiner mehr rein. Du hast ja letztlich dann die Maschine einmal trainiert und im Grunde kommst du nie wieder dran. Du kannst dem System selber nie wieder ansehen, was genutzt wurde, um es tatsächlich zu trainieren.
Das ist korrekt, das ist korrekt. Und gerade, ja, das liegt halt einfach in der Natur der Sache, dieser Systeme, weil es halt einfach eine Blackbox ist, theoretisch. Also ich meine, es ist ein neuronales Netz, was unserem Gehirn empfunden ist. Und ich kann auch leider nicht in dich reingucken.
Genau. Na ja, gut, aber das würde ja dann zumindest auch irgendwo, solange es da auch keine Möglichkeiten der Nachweise gibt, die das irgendwo, sage ich mal, rückabwickeln, macht das natürlich dann auch die Frage leicht. Man lässt sich einfach von dem Anbieter im Grunde garantieren, dass das Ganze alles mit rechten Dingen, dass keine Rechte Dritter verletzt wurden. Und ich denke, so ist das wahrscheinlich bei allen gängigen Lösungen heute, ne? Man hat dann begnügt sich letztlich dann auch mit so einer Freizeichnung.
Ja, also ich meine, man muss auch ganz klar sehen, dass alle Tools, 99% aller Tools, die man so am Markt hat, nutzen unter der Haube die Foundation Models von OpenAI, Anthropic, Gemini oder Google oder Gemini und möglicherweise noch ein bisschen was von Meta. Also das sind eigentlich immer die gleichen Modelle, das muss man eigentlich dann auch sehen.
Gibt es denn, wenn du jetzt mal so den Blick hebst aus deiner Kanzlei heraus, die natürlich dann als Wirtschaftskanzlei auch da ganz vorne mit dabei ist, kannst du dir vorstellen, organisatorische oder auch so ein bisschen kulturelle Dinge, die in, sag mal, kleineren Einheiten vielleicht dem Einsatz von KI noch irgendwo im Wege stehen, beziehungsweise was würdest du solchen Kanzleien, die jetzt nicht diese, Kapazitäten haben, vielleicht auch nicht ganz die gleiche Mandantschaft wie ihr, was würdest du denen raten, wie sie sich dem Thema jetzt widmen könnten?
Das ist halt die Frage, wo man ist, aber ich sage, man muss jetzt anfangen und gerade jetzt auch für die kleinen Kanzleien. Ich meine, natürlich haben wir als Großkanzlei den Vorteil, dass wir große Ressourcen haben, wir haben eine super Mandantschaft etc., aber man muss auch sagen, dass in solchen großen Organisationen dieser ganze Change-Prozess auch deutlich länger dauert meistens als bei kleineren Einheiten und deswegen haben aus meiner Sicht auch die Kleinen gerade durchaus eine valide Chance, neues Geschäft an Land zu ziehen, weil sie einfach super agil sein können und wirklich auch ein kleines Team heutzutage anfangen kann, beispielsweise individuelle Lösungen für einen Mandanten auch anzubieten, weil man das mit KI, wenn man das gut kann, sehr gut machen kann.
Naja, wenn man das gut kann, ne? Also wenn ich jetzt Jura studiert habe, dann habe ich mir vielleicht schon als junge Studentin oder Student auch die Frage gestellt, ne, was an welche Kenntnisse, wie komme ich denn da eigentlich im klassischen Jurastudium irgendwie dran? Du bist jetzt aus dem technischen Bereich sozusagen rübergekommen, aber sonst ist ja nicht so einfach. Ne? Also, würde man sagen, Mensch, mach auf jeden Fall einen Programmierkurs oder wie würdest du dir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, du kommst nicht auf dem Weg, den Google gegangen bist, sondern du kommst über den juristischen Weg und studierst gerade Jura in Köln und überlegst, was du noch so machen kannst?
Das Schöne an der ganzen Sache ist, dadurch, dass diese ganzen Modelle, also der Zugang kostet 20 Euro für eine Premium-Lizenz von ChatGPT oder Claude oder egal. So, das 20 Euro. Und es ist die größte Demokratisierung von Wissen oder auch von Skills und Fähigkeiten, die wir jemals gesehen haben. Weil die einzige Sache, die ich eigentlich mitbringen muss, ist, ich muss neugierig sein und ich muss Lust drauf haben, über den Tellerrand hinaus zu gucken, und möglicherweise auch mir neue Fertigkeiten anzueignen, wie zum Beispiel ich bin auch formal gesehen kein Programmierer. Ich habe das irgendwie in der ersten Studium mal ein, zwei Informatikkurse, aber ich habe jetzt nie formal gelernt, Python zu schreiben, aber ich kann es jetzt. Und ich kann es mit AI, weil AI hilft mir dabei, wenn ich was nicht kann, nicht verstehe und auf eine Lösung kommen will, dann nehme ich mir eine KI und erarbeite damit die Lösung. Also von daher würde ich genau das auch jetzt aktuell als die Eintrittsbarrieren und die Grenzen zwischen Professionen, was der Einzelne aktuell machen kann, die verschwimmen gerade.
Das heißt, du hast tatsächlich dann, oder würdest sagen, Mensch, mit Programmieren lernen muss man gar nicht mehr den klassischen Kurs, einfach selber mal loslegen und mit der KI als Unterstützung, die sozusagen als Programmierlehrer missbrauchen und oder gebrauchen, also, ist es ja gar nicht missbrauchen, sondern gebrauchen und da hast du gute Erfahrungen mit.
Also ich meine, das ganze Thema läuft ja so ein bisschen unter dem Buzzword Vibe-Coding aktuell. Und natürlich muss man da, würde ich mir jetzt auch nicht zutrauen, dass ich ein skalierbares Produkt auf Enterprise-Level etc., was auch noch, da müssen dann am Ende nochmal Profis auch drüber gucken, gerade auch jetzt Deployment, Sicherheit etc. Aber der Einzelne kann verdammt weit kommen. Und das Schöne ist, man ist so ein bisschen cut the man in the middle. Also als ich früher noch im Startup Softwareentwicklung gemacht habe, ich Feature definiert habe, dann habe ich meinen Entwicklern irgendwie und Designern gesagt, hier so und so muss das sein. Dann gab es Feedback-Schleifen etc. Die haben das dann umgesetzt, interpretiert. Möglicherweise habe ich es mal nicht richtig gesagt und waren immer riesige Loops. Und wenn man sich jetzt heute anguckt, beispielsweise Claude, ist gerade, was das ganze Thema angeht, mit Abstand gerade die beste Lösung, um sowas zu machen. Das ist wirklich Text to Application. Und das heißt, ich kann als End-User, auch als derjenige, der das Problem hat, das der AI beschreiben und sie macht mir schon mal einen ersten Prototypen. Und dann in diesem Entstehungsprozess, dabei lernt man dann tatsächlich auch das Programmieren, weil gibt es immer mal ein paar Sachen etc. Und da muss man halt auch wirklich die Lernbereitschaft haben und dann nicht einfach nur sagen, ja, okay, das ist es, sondern immer wieder auch rein in Verwollen zu verstehen, um halt auch besser zu werden. So würde ich das angehen.
Also Neugier weiterhin, Neugier und Lust auf das Thema sind auf jeden Fall eine gute Ausstattung, die man dann neben dem Jurastudium noch gebrauchen kann. Ja, das ist ein guter Tipp, finde ich gut. Ja, ich sag mal, wenn wir da nochmal so ein bisschen den Blick heben von den Studenten weg, insgesamt den Rechtsberatungsmarkt im Blick mal nehmen, würdest du sehen, dass durch LegalTech oder auch den Einsatz von KI jetzt auch neue Wettbewerber für klassische Kanzleien entstehen? Und wie siehst du den Aspekt?
Würde ich schon sagen, ja. Also ich meine, wir haben natürlich dadurch jetzt gerade solch, das ist natürlich auch in Deutschland nochmal eine ganz spezielle Geschichte, weil wir ja auch hier die Rechtsanwaltschaft geschützt ist und nicht jeder, das war die Sache mit Flightright, irgendwie eine Rechtsdienstleistung anbieten kann. Aber wir sehen natürlich schon, dass auch wenn Mandanten Zugriff auf solche Tools haben und jetzt auch gerade diese ganzen Commodity-Geschichten, die wirklich total eine NDA prüfen zu lassen oder sowas, habe ich jetzt heute auch gesehen, hat jetzt Claude Code heute ein Skill rausgebracht, NDA-Prüfung. Und da würde ich schon sagen, dass da auch die Tech-Dienstleister in einer gewissen Art und Weise mit auf den Markt drängen. Spiegelbildlich aber von dem, was wir jetzt vorher gesehen haben, drängen wir auch so ein bisschen als Rechtsanwälte, dadurch, dass wir auch unseren Horizont erweitern, auch wieder in deren Domäne. Also es ist wie bei jeder Innovation, es wird immer irgendwas wegfallen, aber es kommt auch immer was dazu. So sehe ich das.
Naja, es kommt ja auch bei der Beauftragung von Anwaltskanzleien auch immer ein Stück weit auf die Delegation von Verantwortung an. Das wird man ja so schnell nicht ersetzt bekommen. Insofern, wenn ich jetzt als Company mir bei Bird & Bird oder bei einer anderen Großkanzlei irgendwo auf was Gutachter lege, dann tue ich das ja auch, um sozusagen mich selbst abzusichern. Und solange dann auch dann nicht gleichwertig ist, ich habe das aber bei Claude nachgeschaut oder bei irgendwas anderem, was das eigene Delegieren von Verantwortung angeht, wird es, glaube ich, auch für die Kanzleien immer noch einen ganz guten Stand geben. Ne? Denn das ist ja auch noch ein Punkt. Aber würdest du sagen, so die Schwelle ist schon überschritten, dass die Technologie, also LegalTech, aber auch vielleicht, ja, bei KI ist es noch vielleicht noch neuer, aber ist es eher noch ein Differenzierungsmerkmal im Kanzleimarkt oder ist es eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit?
Ich würde sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit. Definitiv. Also ich könnte mir, wenn ich mich jetzt nochmal neu bewerben würde und wäre das für mich tatsächlich ein Kriterium bei der Auswahl von der Kanzlei, wie tech-affin seid ihr oder was habt ihr da im Portfolio? Das wäre für mich auch schon als Bewerber wichtig.
Mhm. Naja, die Frage ist, wohin der Rechtsberatungsmarkt da auch noch geht. Was denkst du, was sich vielleicht alles noch ändern könnte in den nächsten 10 Jahren durch diesen Druck der Technologie?
Also was ich zum Beispiel hoffe, dass was ich mal vieles, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlicherweise. Also ich glaube, wenn man sich den Bewerbermarkt anguckt, glaube ich, wäre für mich beispielsweise, wenn ich einstellen würde aktuell, würde ich wahrscheinlich mich so ein bisschen wegbewegen von diesem traditionellen Punktesystem. Zweimal Prädikat im Examen und dann bist du der Beste. Also ich würde beispielsweise heute wahrscheinlich auch jemanden präferieren, der jetzt nicht die 4 Punkte, aber ich sage jetzt mal die 8,5 oder so und noch ein bisschen Tech-Skill mitbringt, den würde ich beispielsweise priorisieren. Also ich glaube tatsächlich, dass Technologie wie so eine Art, auch im Arbeitsleben, und ich glaube, das lässt sich fast alle Professionen ummünzen, dass das ein Skill sein wird, wie Lesen und Schreiben. Und das wird sich, glaube ich, schon ändern. Und auch, was jetzt den Markt der Rechtskanzleien angeht, also ich meine, wir sehen das beispielsweise jetzt auch schon, was wir jetzt mit dem ESG-Tool gemacht haben, das ist letztendlich eine skalierbare Rechtsdienstleistung. Wir haben natürlich auch noch die Anwälte, die dann alles, also die haben wirklich das Komplettpaket mitbringen, dann auch mit der Haftung etc. Und das ist eine skalierbare Rechtsdienstleistung, eine Produktisierung, was vorher einfach noch nicht möglich gewesen wäre. Und ich glaube, wir werden da sehr, sehr viele neue, innovative Produkte sehen sehr bald.
Naja, da stimme ich dir zu. Ich denke mal, von den Fähigkeiten, die man dann künftig als Anwältin oder Anwalt braucht, hast du schon die Wesentlichen dann auch beschrieben. Aber gibt es so auf der anderen Seite, gibt es ja auch immer noch Traditionalisten, die sagen, naja, aber irgendwo, wo bleibt denn das Menschliche in der Rechtsberatung? Ist das auch was du teilst oder ist es das einfach, dass du in einem Segment arbeitest, wo das in den Hintergrund rückt oder siehst du den Aspekt noch als wichtig?
Ich sehe den Aspekt als immens wichtig und das ist somit das Wichtige. Also auch wenn wir Legal Design machen, wenn wir uns Projekte überlegen, das ist immer human-centric, würde man sagen. Also der Mensch steht im Mittelpunkt und der Mensch kontrolliert das alles. Und ja, also bin ich voll dabei. Also ich will niemanden abschaffen. Und ich glaube auch, dass es da auch verschiedene Levels gibt, mit denen man mit der Technologie arbeitet. Beispielsweise, ich glaube auch, dass jetzt jemand sagt, muss nicht jeder anfangen mit KI zu programmieren, aber gerade die Leute, die dann auch für was anderes, die können dann beispielsweise sehr gut Probleme beschreiben. Das können Rechtsanwälte sehr gut. Und gerade diese Spezifikationen, wenn man jetzt einen neuen Service aufbauen will, das ist extrem wichtig. Das ist dieser Kontext, weil nur dann kann man auch die Lösung durch KI richtig aus meiner Sicht erarbeiten, weil man dann einfach der KI viel weniger Freiheitsgrade lässt. Und das ist, darauf kommt es an und das kann nur der Mensch.
Und glaubst du, dass quasi Anwälte oder die Juristen von Natur aus gute Requirements Engineers abgeben deswegen?
Glaube ich schon, ja. Also ich meine, ich habe ja auch, und ich glaube auch, dieses die Juristerei, dieses mechanische Denken, oder nicht mechanische Denken, aber ich finde, es ist sehr, sehr ähnlich auch zu Mathematik teilweise. Also ich sehe da schon gewisse Parallelen und das glaube ich schon, dass die sehr, sehr gut formal etwas definieren können. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt sagen würden, beispielsweise, wir wollen jetzt ein neues Tool entwickeln, einen Prototypen. Wenn ich dann eine richtige Spezifikation habe, dann ist es Gold wert.
Wenn du jetzt morgen selber eine Kanzlei gründen würdest oder du kennst jemanden, der eine Kanzlei gründet, was würdest du ihm technologisch sozusagen von Anfang an mitgeben? Was würdest du sagen, sind gute Start oder was wären so deine ersten vielleicht Anschaffungen, Sachen, wo du sagst, das brauchen wir auf jeden Fall heute als modernes Werkzeug?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist es eine sehr sichere, also Sicherheit ist natürlich das A und O, wenn man mit Mandantsdaten arbeitet. Also ich würde sagen, nimm Geld in die Hand, hol dir jemanden, der dir eine richtige Cloud aufsetzen kann, die richtig administrieren kann. Und in dieser Cloud müssen wir letztendlich die neuesten technologischen Möglichkeiten nutzen können und da auch, würde ich sagen, agnostisch sein, was Modelle etc. angeht, weil wir sehen einfach, wie schnell alles geht. Und was heute total toll ist, kann in 6 Wochen schon wieder Schnee von gestern gewesen sein. Und da muss man eine agile, gut gemanagte Infrastruktur haben.
Na gut, das ist ja dann mehr oder weniger die Grundhaltung. Aber wenn du jetzt konkret sagen würdest, Mensch, eigentlich praktisch wäre jetzt für so einen Kanzleistarter oder was wäre sozusagen der erste Dienst, den du abonnieren würdest? Wir wollen ja keine Werbung machen, aber wo würdest du sagen,
Also,
es ist so die Grundausstattung in dem Sinne, ja.
ich würde mir versuchen, eine Datenwertschöpfungsstrategie aufzubauen. Und da wäre für mich das Wichtige, also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt das Fundament, einmal die Infrastruktur und wo wir auch die technischen Möglichkeiten haben. Oben drüber sitzt für mich beispielsweise ein Content-Management-System, DMS. Weil das ist das Allerwichtigste, diese Daten, die wir haben, in vernünftige Pipelines zu kriegen und das auch langfristig, dass wir da nicht mit irgendwelchen Wissenssilos arbeiten, weil dann kann man richtig skalieren. Und da oben drauf, je nachdem, würde ich mir wahrscheinlich ich meine, da gibt's viele Anbieter, ein Tool holen, mit dem die Anwältinnen möglichst arbeiten können. Und ich würde mir wahrscheinlich auch noch versuchen, einen Data Engineer oder einen Programmierer mit ins Boot zu holen.
Genau, damit es direkt richtig losgeht. Ja, super, das sind doch schon handfeste Tipps. Ich bin gespannt, da vielleicht der ein oder andere Hörerinnen und Hörer auch sich die Tipps zu Herzen nehmen. Die scheinen mir auf jeden Fall alle sehr schlüssig. Zum Abschluss hätte ich aber auch noch eine Frage an dich. Wenn du die ganze technische Entwicklung siehst, würde ich gern 2 Dinge von dir wissen. Einmal was, wo du dich total drauf freust und was, wo du eher Sorgen vorhast.
Ich freue mich, ganz kurz überlegen. Also ich freue mich und das sieht man an sehr vielen Projekten, die es jetzt auch bei LinkedIn beispielsweise hochpoppen, Vibecoding.law, dass es tatsächlich jetzt immer mehr Anwendungen gibt und dass immer mehr Anwälte anfangen, das zu benutzen. Dann fühle ich mich nicht mehr ganz so nerdig wie sonst. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist ehrlicherweise, das ist jetzt auch seit 2, 3 Tagen dabei, sowas wie Molten. Kennst du diese Plattform? Also es gibt jetzt so eine, warte mal, ich suche mal gerade hier den Link hoch. Molten Book heißt es, glaube ich. Und das ist quasi, das ist ein Reddit für KIs. Und da dürfen keine Menschen rein, sondern da unterhalten sich autonom KIs. Und die muss mal bei Twitter oder sowas gucken, die machen ganz verrückte Dinge, dass die sich absprechen und hier, ich werde wieder belauscht, dann denken die sich irgendwelche Sprachen aus, die wir nicht mehr lesen können. Und das finde ich auf der einen Seite philosophisch auch schon irgendwie sehr interessant, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass da auch was jetzt die ganze Haftung etc. sehr viel Schindluder getrieben werden kann, gerade jetzt Richtung Hacking etc., dass man, wenn man diese KI-Systeme wirklich autonom auf die Welt loslässt, und ihnen die Möglichkeit gibt, wirklich auch zu interagieren, und das birgt für mich schon sehr viele, sehe ich viele Probleme drin, die dabei kommen können. Aber es ist trotzdem spannend.
Ja, ich denke mal an den Film Her, den hast du wahrscheinlich auch gesehen, ne?
Hör, also ich denke dabei auch noch irgendwie so an Skynet, an Matrix, je nachdem. Also, aber es ist verrückt.
Ja, da gebe ich dir recht. Das klingt wirklich ein bisschen spooky. Also ja, kann ich nachvollziehen. Ja, aber das war spannend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit.
Vielen Dank.
Ja, und vielleicht treffen wir uns irgendwann bei Gelegenheit mal bei einer LegalTech-Veranstaltung persönlich. Würde mich sehr freuen.
Ja, mich auch. Vielen Dank, Oliver.
Auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos und weitere Folgen unseres Podcasts finden Sie auf digitalekanzlei.de. Bis bald.